Nein, das war nicht so ernst gemeint. Ist schon gut. Nicht, dass ihr erschreckt, ja. In körperlicher Kraft ist der Mann der Frau meist überlegen. Die Frau erträgt jedoch hohe Temperaturen leichter, ist vielleicht in unserem Breitengraden nicht so entscheidend für die Ehen. Die Frau hat eine größere Lebenskraft und lebt durchschnittlich 3 bis 4 Jahre länger. Am Ende sind sie doch zäher. Der weibliche Stoffwechsel ist normalerweise langsamer als der männliche, ist, glaube ich, für die Ehe auch nicht so wichtig. Aber jetzt kommt noch was, darüber habe ich mir lange den Kopf zerbrochen. Das Skelett der Frau ist verschieden vom Skelett des Mannes. Ich dachte, wenn man da irgendwo im Bayerischen Wald so ein Skelett findet, was da schon 30 Jahre gelegen hat, wie will man denn noch herausfinden, ob das mal ein Mann oder eine Frau war? Aber ich habe inzwischen die Antwort. Beim weiblichen Skelett sind die Kiefergelenksknochen ausgeleierter. Ich wollte nur sehen, ob ihr noch alle mit mir seid, ob ihr auch Humor habt und ja, weil jetzt kommt ein ganz heikler Punkt. Nein, nein, ich glaube, man kann das am Beckenstand sehen, ich nicht, aber Mediziner, ja, man kann es irgendwo dran erkennen, aber naja, gut. Jetzt kommen wir nämlich zu den Unterschieden im Bereich der Seele zwischen Mann und Frau. Und dieser Punkt, der ist echt heikel. Da habe ich mir wirklich viel Gedanken gemacht, wie kann ich das rüberbringen? Die Frau ist ein vielschichtiges Wesen, viele Schichten. Schaut, uns Männer vergleicht man mit so einer schönen Kommode. So sind wir Männer, einfach, praktisch, überschaubar, gell? Da machst du da oben die Schublade auf, Socken rein, Schublade zu. Nächste Schublade auf, Hemden rein, Schublade zu. So lieben wir Männer das. Immer schön eins nach dem anderen, sequenziell. Nicht da alles aufreißen oder so, immer schön eins nach dem anderen. So haben wir das gerne. Während die Frau verglichen wird mit einem Gewächs, das im Garten wächst und in der Küche Verwendung findet, ich darf das nicht aussprechen, das könnte irgendwie abwertend klingen, aber wenn man es aufschneidet, könnte es sein, dass einem die Augen tränen. Und wenn ihr genau hinschaut, ganz viele Schichten, ganz viele Schalen, eine nach der anderen könnte man abschälen. Ja, und so kommt uns Männern das vor, verglichen, wenn wir so einfach gestrickt sind, ja, und die Frau, die hat da so viele Schalen und Schichten, da ist irgendeine banale Situation und ich denke, meine Frau, die macht das jetzt so und Pustekuchen, auf einmal macht die das ganz anders und ich stehe da, was war denn das? Ach so, da war wieder eine neue Schale zum Vorschein gekommen. Also bitte versteht das, liebe Schwestern, uns Männern kommt das manchmal ein bisschen kompliziert vor. Wenn wir euch manchmal umständlich vorkommen, aber uns kommt das manchmal ein bisschen kompliziert vor, vor allem, wenn eine Frau da sitzt und fühlt irgendwas und spürt und kann das gar nicht so richtig ausdrücken und du sitzt da wie ein Ochse vorm Berg und denkst, was ist denn jetzt mit ihr, ja? Das kommt uns manchmal ein bisschen kompliziert vor, aber kann ja sein, dass der Eindruck täuscht. Das Bild war nicht charmant, das gebe ich zu, tut mir leid. Nein, es tut mir nicht leid, aber ich verspreche, ich mache es wieder gut mit diesem hier, mit dem nächsten. Ich mache alles wieder gut. Uns Männer vergleicht man auch gerne mit so einem zotteligen alten VW-Bus. 450.000 Kilometer auf dem Buckel und läuft und läuft und läuft. Ganz einfach, wenn du den Motor wechseln willst, 3 Werkzeuge genügen, kannst du Motor wechseln. Einfach, vor der Dieselkrise war das alles noch super, ja. Und so sind wir Männer, ja, habe ich schon komplizierte Männer kennengelernt, aber nehmen wir mal an, wir Männer sind so einfach und so unkompliziert und während die Frau daherkommt wie ein Ferrari, der aber 6 Tage in der Woche zur Feinabstimmung in der Werkstatt stehen muss, weil er so kompliziert ist, ja, vergleicht mal die beiden Modelle miteinander. Jetzt werden einige Männer heute Abend stolz nach Hause gehen. Die wussten noch gar nicht, dass sie ein Ferrari zu Hause haben. Habt ihr, liebe Männer, habt ihr. Schaut mal, ist fast überall so, im Tierreich, bei allen Tieren sind die Weibchen schöner als die Männchen, bei fast allen, ja. Und bei den Männern doch auch meistens so und Frauen. Die Frauen sind doch schöner als die Männer und wertvoller und kostbarer. Ihr seht, ein Ferrari, aber ein bisschen komplizierter. Ich hoffe, ich habe es wieder gut gemacht mit diesem Bild, ja? So, wir haben das geklärt. Eine Frau ist vielschichtig und Ja, man weiß nicht immer sofort, was sie jetzt fühlt und sie kann es auch manchmal nicht richtig auf den Punkt rüberbringen. Die Frau ist aber auch persönlicher als der Mann und das sehe ich als große Stärke bei der Frau. Sie ist personenorientierter und schaut alle Ausleger der Schrift, weisen darauf hin, dass Adam aus der Adama genommen ist. Das ist ein Wortspiel im Hebräischen. Adama ist die Erde und Adam ist der aus der Erde genommene. Darum haben wir Männer mit allem Freude, was aus der Erde kommt. Steine, hier, Computer, das kommt letztlich alles aus der Erde. Sogar der Ferrari kommt aus der Erde. Die ganzen Materialien, ja, die da verbaut werden. Damit haben wir Freude mit Gegenständen. Das genügt uns schon. Da sitzen wir vorm Computer und uns fehlt nichts. Aber die Frau ist beziehungsorientiert. Beziehungsorientiert. Sie ist aus der Seite, aus der Rippe des Mannes genommen. Kennt ihr noch den Wilden Schmidt, also den Professor Wilder Smith? Kennt ihr den noch? Der hat mal Vorträge gehalten über Genesis und Biogenesis. Da haben uns die Köpfe geraucht. Da war die ganze Tafel vollgeschrieben mit Formeln. Der hatte ja einen Kubikdoktor, also einen dreifachen Doktor und weiß ich wie viele Preise gewonnen, wissenschaftliche. Und der guckte dann über seine Brille und sagte, meine Herren, sind Sie mit mir? Nein, wir waren schon lange nicht mehr mit ihm. Ja. Und der hat das nachgewiesen. Der hat darüber eine wissenschaftliche Veröffentlichung gemacht, dass die Frau wirklich aus der Seite, aus der Rippe des Mannes genommen ist. Das ist kein Spleen, ja? Darüber hat er gearbeitet wissenschaftlich. Die Frau ist personen- und beziehungsorientierter. Wer wird denn in ein paar Wochen die Weihnachtsgrüße schreiben an die Verwandten? Werden das Männer machen? Die müssen doch schon in Rente oder Pensionäre sein, ne? Ich habe dem Wilfried, meinem Namensvetter, schon erklärt, was der Unterschied zwischen Rentner und Pensionär ist. Wollt ihr jetzt auch wissen, gell? Rentner, das kommt von Rennen. Und Pensionär, das kommt von Pennen. Also das musst du dir entscheiden, was du mal werden willst, ne? So, die Frau legt größeren Wert auf Sicherheit, Stabilität und anhaltende menschliche Beziehungen, weil sie personenorientierter ist. Wer sagt, wir müssen mal wieder die Schwiegermutter einladen? Da sagt der Mann, die Schwiegermutter. Also manche Männer denken, was ist flüssiger als Wasser? Die Schwiegermutter, die ist überflüssig, ja. Aber so dürft ihr nicht denken, liebe Männer. So dürft ihr nicht denken. Es ist wichtig, auch zur Schwiegermutter eine gute Beziehung zu halten und zu pflegen. Wenn ich nach Kärnten komme, meine Schwiegermutter, die hatte in diesem Jahr 80. Geburtstag. Ihr glaubt nicht, was wir als Familie da aufgewendet haben. Wir haben sie überrascht, sie wusste nichts. Und die ganze Block-Family saß auf einmal da, ja, und sie ist aus allen Wolken gefallen. Das muss man machen, um die Schwiegermutter zu ehren. Also, Frauen sind meistens multitaskingfähig. Schon wieder so ein komisches Wort. Ich erkläre es. Sie steht am Herd und ist am Kochen. Das macht sie hier so mit dem rechten Arm. Hier hat sie ein Baby auf dem linken Arm, hier den Telefonhörer geklemmt und ist am Telefonieren. Und der Hund kriegt auch noch einen Tritt gleichzeitig. Das würde beim Mann überhaupt nicht gehen, da tilt's, ja, da ist ein Kurzschluss im Hirn. Aber die Frau, die muss so multitaskingfähig sein, sonst kann sie ihren Alltag gar nicht bewältigen. Und das ist der Punkt, wo meine Frau und ich genau umgekehrt sind. Meine Frau ist viel zu gründlich. Die macht nicht mehrere Sachen gleichzeitig. Immer schön eins nach dem anderen, nicht beim Kochen. Da kann die das auch, ja. Aber sonst, während ich immer jemand bin, der verschiedene Eisen im Feuer haben muss. Eine Frau entwickelt ihre Identität viel mehr durch die Beziehung zu ihrem Mann. Nehmen wir doch mal den äußerst seltenen Fall an, dass eine Frau nicht berufstätig ist, sondern zu Hause bei ihren Kindern geblieben ist. Freiwillig. Nehmen wir mal diesen seltenen Fall an. Wer gibt denn ihr Bestätigung, wenn der Mann abends heimkommt und schimpft sie dann, weil da nicht aufgeräumt ist oder das Essen nicht ganz pünktlich ist, dann wird ihr der Haushalt bald bis hier oben hinstehen und sie wird mit Macht in den Beruf zurückdrängen, obwohl es vom Finanziellen her vielleicht gar nicht notwendig wäre. Ich habe vollstes Verständnis, wenn der Mann nicht genug verdient, um die Familie zu ernähren. Selbstverständlich muss dann die Frau mithelfen. Gar keine Frage. Aber es gibt Familien, da verdient der Mann doppelt so viel, wie die Familie braucht. Und die Frau geht trotzdem arbeiten, obwohl kleine Kinder zu Hause sind. Dafür habe ich wenig Verständnis. Ihr sagt, ja, wenn mein Mann 3.000, 4.000, 5.000 Euro im Monat heimbringen würde, dann würde ich auch zu Hause bleiben. Darf ich euch mal was Persönliches sagen an der Stelle? Wir haben freiwillig 10 Jahre in Mannheim, als ich den Schorsch kennengelernt habe, 1990, ja, haben wir freiwillig mit so niedrigem Einkommen gelebt, dass wir mehrmals bei Behörden extra Bestätigungen vorlegen mussten. Die wollten uns nicht glauben, dass das unser ganzes Einkommen war. War aber so. Die haben da ganz andere Vorstellungen. Wir wären berechtigt gewesen für die große Sozialhilfe. Haben wir gar nicht angenommen, ja. Aber trotzdem, meine Frau, wenn die als Lehrerin, die ist beruflich höher qualifiziert als ich, wenn die nur halbtags gearbeitet hätte, hätte sie mehr verdient, als ich damals hatte. Und wir haben darauf verzichtet, weil wir gesagt haben, unsere Kinder brauchen die Mutter zu Hause. Das ist sehr unpopulär, das weiß ich. Ich habe mich auch nicht erkundigt, wie das bei euch ist. Das ist mir ganz schnuppe. Ihr müsst euer Leben selber leben. Ja? Aber hört es mal, wenn ich es euch bezeuge. Ich sage das nicht einfach so als Floskel. Wir haben das gelebt und unser Herr hat das gesegnet. Wir würden das heute wieder so machen. Die Logik der Frau verbindet sich leicht mit ihren Gefühlen. Gefühle handeln schneller. Klar. Eine Frau wird in der Regel emotional tiefer erregt als der Mann. Eine Frau weint dann auch mal, wenn sie erregt, traurig oder müde ist. Und manchmal weint sie sogar ohne ersichtlichen Grund. Und das haben wir besonders gerne, wir Männer. Dann denken wir, was haben wir denn jetzt wieder falsch gemacht? Aber vielleicht haben wir auch gar nichts falsch gemacht. Vielleicht sind es nur die berühmten Tage vor den Tagen, das prämenstruale Syndrom, ja. Und jetzt, Achtung, liebe Männer, da ist eine große Falle. In die bin ich oft genug getappt, deswegen darf ich euch das sagen. Bitte dann nicht anfangen, die Frau zu belehren, weil wir ja so rational sind, weil wir ja Artikel gelesen haben und Bücher und was weiß ich. Ja, nicht belehren. Deine Frau will von dir überhaupt nicht belehrt werden. Die will verstanden werden. Leg den Arm um sie, sag Schatz oder Liebste oder wie du sie nennst, ich stehe zu dir, das geht wieder vorbei, ist alles gut. Komm, ich drück dich mal ganz fest, ja, dass du weißt, ich stehe zu dir. Du darfst ein Frauenversteher werden, brauchst aber nur deine eigene Frau verstehen lernen, dann wirst du nämlich dein Leben lang zu tun haben. Lerne deine eigene Frau verstehen und nicht belehren. Bitte, liebe Männer, da müssen wir uns auf die Zunge beißen oder nimmt einen Kieselstein in den Mund, wenn es nicht anders geht, aber nicht belehren. So, ich leite zum Schluss über. Seid ihr noch mit mir? Soll ich auch mal so fragen wie der wilde Schmidt? E? Nee, hat er gefehlt? Ja. Nee, hat nur die Nummerierung irgendwie einen Sprung gehabt, ja. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Lieben heißt, die wahren Bedürfnisse des anderen erforschen und stillen suchen. Das ist ein schöner Satz, ein Zitat. Du sagst, wo hast du denn das her? Wir sind Christen hier in Tittmoning und Umgebung. Wir machen das nur, wenn das in der Bibel steht. Aber schauen wir den Satz erstmal an. Lieben heißt die wahren Bedürfnisse des anderen. Also nicht die, die ich meine, die er haben könnte oder sollte, sondern seine tatsächlichen Bedürfnisse, die muss ich erforschen und dann kann ich sie auch stillen suchen. Erst muss ich sie erforschen. Und ich behaupte, der normale Ehemann weiß am Tag der Eheschließung nicht viel über die Bedürfnisse seiner zukünftigen Frau. Nicht viel. Es sei denn, die beiden hätten sich wirklich gründlich vorbereitet. Das macht aber fast niemand, ja? Und darum weiß er nicht viel. Und die normale christliche Ehefrau weiß am Tag der Eheschließung nicht viel über die tatsächlichen Bedürfnisse ihres Mannes. Sie wissen nicht viel, sie haben es noch nicht erforscht. Sie haben Händchen gehalten und dies und das gemacht und sich gefreut und die Hochzeit vorbereitet. Das ist ja heute so ein Stress, ja. Da muss man ein halbes Jahr lang alles Mögliche bis ins Detail planen mit der Hochzeit und so, anstatt dass sie sich hier über die wesentlichen Dinge unterhalten hätten. Und ich will das an einem Beispiel ausdrücken, damit das nicht so theoretisch bleibt. Da war ein Mann, der hat seiner Frau jedes Jahr am Hochzeitstag einen wunderschönen Strauß rote Rosen geschenkt. Und die Frau hat sich immer artig bedankt, ganz nett. Und 15 Jahre lang hat er ihr jeden Hochzeitstag Rosen geschenkt, bis er dann mal zufällig mitkriegte, dass die Lieblingsblumen seiner Frau Tulpen waren aus Amsterdam. Ja? Er hatte ihr Bedürfnis nicht erforscht, er hatte nie gefragt, sag mal, was sind eigentlich deine liebsten Blumen? Er hat einfach gedacht, Rosen, da kann man doch nichts falsch machen, zack, hat sie einen Strauß Rosen gekriegt, ja. Gut, wegen falscher Blumen ist wahrscheinlich noch keine Ehe geschieden worden, aber wenn andere Bedürfnisse nicht erforscht werden und nicht gestillt werden, das kann sich später fataler auswirken. Das ist ja so eine Sache mit den Blumen. Ich kann da noch eine Geschichte beisteuern. Da war ein Mann, der hat den Hochzeitstag immer vergessen, gar keine Blumen gebracht. Das war natürlich mega peinlich, aber dann hat er die rettende Idee gehabt. Er fand so einen Auftragsdienst, hat da ein Abonnement eingerichtet und siehe da, von da an kamen immer am richtigen Tag die richtigen Blumen. Bis er eines Tages zu seiner Frau gesagt hat, sag mal Schatz, von wem sind eigentlich die schönen Blumen hier? Ah, liebe Ehemänner, also so dürfen wir uns nicht anstellen, ja? Das dürfen wir nicht. Wenn wir uns so anstellen, dann verstehe ich, dass Frauen Mühe haben. Noch einmal, könnt ihr euch erinnern an den Satz, die wahren Bedürfnisse des anderen erforschen und stillen suchen, das heißt Liebe. Und ich sagte, wo steht das in der Bibel? Da. Das ist ein Abschnitt, der wird fast bei jeder Hochzeit gelesen. Wenn es nicht der Trautext ist, dann wird es nachher gelesen. Wie oft habe ich das gehört? Du sagst, das ist ja gar nicht an Ehepartner geschrieben. Ich sage dir was, das ist an alle Christen geschrieben und deswegen auch an Eheleute. An alle Christen. Und Paulus schreibt, tut nichts aus Eigennutz oder eitler Ehre, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ich frage euch heute Abend, wer von uns kann denn das? Wer von uns bringt das denn fertig? Seht ihr, wie wir Christus brauchen? Ich bin nicht hierher gekommen zu euch, um euch Verhaltenstherapie zu predigen. Das braucht ihr nicht. Wisst ihr, was Verhaltenstherapie sagt? Du hast dir ein falsches Verhalten angewöhnt? Tja, gewöhnst dir wieder ab. Reiß dich zusammen, gewöhnst dir ab. Das ist Verhaltenstherapie. Aber ich möchte euch Christus predigen, auch jetzt bei den Ehevorträgen. Auch wenn ich nicht jeden Abend so stark das Wort auslegen kann. Wir wollen alles, was wir sagen, soll von der Bibel herkommen und abgedeckt sein und zur Schrift wieder hinführen. Und ihr seht es hier, Paulus schreibt, ein jeder achte den anderen höher als sich selbst. Wisst ihr, wie schwer das ist? Und dann fährt er fort, ein jeder sehe nicht auf das Seine, das ist Egoismus, das kennen wir alle, sondern ein jeder sehe auch auf das des anderen. Ich sage euch, das Wort auch hat mich sogar getröstet, deswegen habe ich es unterstrichen. Zum Glück schreibt er nicht, ein jeder sehe immer auf das des anderen und nur auf das des anderen. Das kriegen wir ja gar nicht hin, wir in uns selbst verkrümmten Egomanen. Ja? Entschuldigt, wenn ich solche Worte gebrauche. Das kriegen wir gar nicht hin. Und dann stellt er uns den Herrn Jesus vor Augen in seiner wunderbaren Gesinnung, die dann beschrieben wird. Das lesen wir jetzt nicht, das kommt oft beim Brotbrechen werden diese Verse gelesen oder manchmal wird drüber gepredigt. Dann, du kannst es zu Hause selber nachlesen, dann stellt er uns den siebenfachen Gestaltswandel Jesu Christi vor Augen, der sich von der höchsten Höhe bis zur tiefsten Tiefe erniedrigte und von Gott wieder erhöht wurde. Ihr seht, das ist sehr wohl biblisch, die Bedürfnisse des anderen erforschen und Stillen suchen. Lasst sie mich noch in einem letzten Gedankengang entfalten. Eine gläubige Frau hat geistliche Bedürfnisse. Zum Beispiel möchte sie von ihrem Ehemann geführt werden. Sie möchte, dass er ein richtiger Mann ist, der vorangeht, der nicht bequem ist und der Frau alles überlässt. Ich weiß, ihr lieben Männer, das ist manchmal schwer. Für meine Frau war das auch schwer. Da war ich manchmal eine Woche lang weg. Dann hatte sie die Führung, dann musste sie die Familie führen. Und jetzt kommt der Mann wieder nach Hause und dann soll es die Frau wieder an den Mann abgeben. Das ist ganz schön schwer. Das verstehe ich. Aber es ist möglich. Der Mann soll geistlich führen. Sei du der, der sagt, liebe Ehefrau, heute haben wir noch gar nicht zusammen gebetet. Komm, jetzt nehmen wir uns Zeit und beten miteinander. Sei du es. Lass nicht immer deine Frau da diese Vorschläge machen. Regelmäßiger Austausch über Gottes Wort. Ich kann euch nur sagen, was ich schon profitiert habe von meiner Silvia, was die manchmal in ihrer Bibel entdeckt, sie hat das Wort so lieb. Und sie studiert die Schrift förmlich und sie entdeckt immer wieder Sachen, wo ich nur staunen kann. Und ich freue mich darüber einfach, wie sie das Wort lieb hat und auch anderen das Wort lieb machen kann. Und deswegen tausche ich mit ihr gerne aus. Wisst ihr, dass wir jeden Tag denselben Abschnitt lesen? Auch wenn sie jetzt 450 Kilometer weg ist von mir. Sie hat heute Morgen denselben Psalm gelesen wie ich. Und dann können wir viel leichter darüber austauschen. Viele Ehepaare lesen gar nicht die Bibel und der eine liest da und der andere da. Ja, warum lest ihr nicht jeden Tag dasselbe in eurer Bibel? Das macht euch auch gegenseitig Mut, die Bibel zu lesen. Ich will euch nicht irgendwie in Verlegenheit bringen, aber ich bin 39 Jahre und 9 Monate gläubig. Ich habe ohne eine einzige Ausnahme an jedem Tag meine Bibel gelesen. Nicht, weil ich das muss, nicht, weil das irgendwo steht, dass man sonst nicht in den Himmel kommt. Aber ich war nicht im Gefängnis, wo man mir die Bibel weggenommen hatte. Ich war nicht auf der Intensivstation, wo ich die Bibel nicht hätte lesen können. Ich konnte jeden Tag meine Bibel lesen. Und meine Frau macht das genauso. Wir lesen die Bibel gerne, weil wir lieben das Wort Gottes und ich hoffe, du auch. Und ich möchte dir wieder Neumut machen und tausch darüber aus. Eine bereinigte Atmosphäre, weil sie beziehungsorientiert ist und eine geistliche Frau ist. Ja, da hat es so einen Wortwechsel gegeben zwischen den beiden. Der Mann ist großzügig und denkt, ach, da wächst schon Gras drüber. Da wächst kein Gras drüber. Und wenn, dann kommt irgend so ein Kamel und frisst das Gras ab, ja. Also von daher nicht Gras drüber wachsen lassen, sondern auch mal zum anderen sagen, du, eben war ich ärgerlich, eben war ich gereizt, eben war ich unmutig, eben hat mich das geärgert, dass du die Frage gestellt hast. Da habe ich so zurückgebellt, ja. Bitte lernen. Auch mal sich zu entschuldigen. Eine Frau sagt zu mir, ich bin jetzt 25 Jahre mit meinem Mann verheiratet. Ich kann mich nicht erinnern, dass sich der Kerl ein einziges Mal entschuldigt hätte. Ich sage, wie hast du denn das so lange ausgehalten? Das geht doch gar nicht, ja. Es gibt aber auch stolze Frauen, denen das auch so schwer fällt. Dann brauchen wir auch Wertschätzung für das, was sie ist zuerst. Nicht nur für das, was sie tut, sondern erstmal ist dir das schon aufgefallen, dass du einen ganz wertvollen Menschen neben dir hast in deiner Ehe? Ja, der macht manchmal Dinge falsch. Ja, der wird dir nicht alle deine Wünsche von den Augen ablesen. Aber es ist ein ganz wertvoller Mensch neben dir. Und schätz ihn doch für das, was er ist. Du als Ehemann, deine Frau für das, was sie ist. Sie möchte gerne sehen, dass ihr Mann die richtigen Prioritäten setzt, nämlich dass sie an erster Stelle steht. Du wirst im Beruf mit deinen Arbeitskollegen zu tun haben und mit deinem Chef und mit deinen Kunden, aber lass das mal alles. Der wichtigste Mensch für dich muss deine Frau sein und umgekehrt für euch Frauen der Ehemann. Und das muss man doch sehen im Wochenablauf, wenn der andere, der muss doch auch vorkommen dann in meinem Kalender. Und ich kann ihn nicht die ganze Zeit ausblenden. Sie möchte in und außerhalb der Familie geehrt werden. Ich habe meine Frau jetzt eben geehrt, aber davon hatte sie jetzt leider nichts, weil sie nicht da ist. Aber auch in der Familie, wenn heranwachsende Kinder ungebührlich mit der Mama reden, dann müssen wir sie verteidigen. Sie wünscht sich konzentrierte Aufmerksamkeit, dass wir auch mal die Arbeit Arbeit sein lassen. Das fällt mir auch schwer. Ich bin auch jemand, der gerne arbeitet, der immer 100 Projekte gleichzeitig irgendwo in der Röhre hat, ja. Und es fällt mir auch schwer zu sagen, so, heute Nachmittag fahren wir mal weg in die Rhön. Die liegt bei uns vor der Tür. Meine Frau, die ist ganz bescheiden. Die will keinen teuren Schmuck oder irgendwelche teuren Sachen. Die freut sich, wenn wir mal rausfahren und im Grünen sind 2 Stunden. Das ist schon für sie wunderbar. Oder ehrliche Komplimente. Die Farbe steht dir aber gut. Das passt gut zu deinen schönen blauen Augen, ja? Oder ehrliche Komplimente machen. Das, so geistlich ist kein Mensch, dass man sich darüber nicht freuen würde. Darüber dürfen wir uns freuen, wenn der andere ein Kompliment macht, was ehrlich ist. Oder auch die Gaben, die Entfaltung der Gaben unterstützen. Wilfried und ich heute, der Doppelpack da, der im Auto unterwegs war, wir haben uns über Roland Antholzer unterhalten und da hat er mir erzählt, dass er den auch schon gehört hat und so weiter. Und meine Frau, als ich gemerkt habe, dass sie in der Seelsorge tätig sein möchte, dass ihr das große Freude macht, da habe ich sie zu den Kursen fahren lassen an den Wochenenden. Ich habe die Kinder übernommen, bin daheim geblieben, habe ihre Gabe gefördert. Heute kann sie Seelsorgeseminare halten. Das wäre niemals möglich gewesen. Aber bitte, ihr lieben Schwestern, immer in dem Rahmen, den das Neue Testament zeigt. Das Neue Testament zeigt einen Rahmen, in dem die Gaben eingesetzt werden dürfen. Und das ist bei Frauen nur eine minimale Einschränkung. Gott will, dass die Gemeinde von Männern geleitet wird und auch gelehrt wird. Die Gesamtgemeinde, da soll die Lehre und Leitung den Männern obliegen. Das ist die einzige Einschränkung, die wir im Neuen Testament finden. Ansonsten gibt es 40 Sachen, habe ich eine Liste, die Frauen machen können in der Gemeinde. Das schaffst du gar nicht alles. Dann auch Anerkennung für das, was sie tut. Zuerst für das, was sie ist. Ein tägliches Lob, eine Ermutigung, eine liebevolle Aufmerksamkeit. Ich habe da schon genau studiert, ob ich da irgendetwas meiner Frau mitbringen kann. Ja? Weil nur eine Kleinigkeit, dass sie sieht, ich habe an sie gedacht. Ja? Und das mache ich gerne. Und übrigens, meine Frau, die hat auch Lieblingsblumen. Und das sind diese großen, die man auf dem Feld selber schneiden kann. Und wenn da auf dem Rückweg so ein Feld kommt, dann müssen die Autofahrer hinter mir aufpassen. Da mache ich nämlich eine Vollbremsung, ja. Und da kann es dann auch mal klingeln. Wenn es hinten klingelt, gibt es vorne Geld oder so ähnlich heißt dann. Aber erstmal gibt es Blumen. Und dann Romantik und Zärtlichkeit, herzliche Begrüßung, sich umarmen, mit einem Kuss begrüßen, eine Überraschung einplanen, Liebesbeteuerungen. Denkt an die Frauen gestern Abend, die ihren Männern diese Handynachricht schreiben mussten. Ja? Also sagt es einander auch. Und darf ich das an der Stelle hinzufügen? Es gibt auch mal Phasen in jeder Ehe, wo solche Worte nicht so leicht und nicht so oft über die Lippen kommen. Aber das gab es bei uns auch. Da muss man alles dran setzen, dass man die Dinge aus dem Weg räumt, dass man das einander wieder aufrichtig sagen kann. Ich liebe dich. Ich bin Gott sehr dankbar für dich. Über das Thema Kommunikation muss ich jetzt nichts mehr sagen. Da machen wir morgen Nachmittag weiter, um 14 Uhr zu einer schier unmöglichen Zeit, aber wo ein Wille ist, ist ein Weg, ja. Wenn ihr Leute seid, die am Samstag baden, ja, dann badet mal am Morgen oder lasst mal das Baden anstehen, heißt es im Buch Nehemia, oder badet morgen Abend. Oder wie auch immer, lasst euch nicht von irgendwelchen Sachen jetzt terminlich die Sache verunmöglichen. Wo ein Wille ist, ist ein Weg. Und die Frau braucht auch Schutz. Sie will verteidigt werden, wenn sie angegriffen wird, physisch oder auch mit Worten. Ritterlichkeit, ich hoffe, hier gibt es noch echte Kavaliere, die ihren Frauen die Türe aufhalten, wenn man einen Raum betritt, die ihr in die Jacke oder in den Mantel helfen, die ihr sogar die Autotüre aufhalten, ihr lieben Ehemänner, das macht ihr doch hoffentlich alle oder etwa nicht? Schämt euch. Mensch, wisst ihr, was man sagt? Wenn ein Mann einer Frau die Autotüre aufhält, ist entweder das Auto neu oder die Frau. Tja, da habt ihr es. Solche Sprüche kommen dann. Ich hoffe, ihr haltet eurer Frau die Autotüre auf. Das ist doch selbstverständlich. Das mache ich bei jeder Frau. Ich muss manchmal alte Schwestern nach Hause fahren nach der Seniorenbibelstunde. Selbstverständlich halte ich denen die Türe auf. Bitte, mach das. Und wenn der Fruchtenbaum mit mir fährt, der setzt sich schon von ganz alleine hinten. Der weiß genau, dass meine Frau vorne sitzt. Da hat er nichts zu suchen. Ja? Wenn meine Frau mitfährt, sitzt die neben mir und dann setzt er sich ganz brav hinten hin. Das weiß er schon, das hat er schon begriffen. So, Trost in seelischen Nöten, das soll heißen, ich will euch nicht hier den Eindruck erwecken, als sei ich schon der perfekte, galante Ehemann. Das bin ich nicht. Ich bin auch ein Lernender. Als es meiner Frau nicht gut ging, ja, da bin ich auch mal bei ihr sitzen geblieben, eine ganze Stunde lang. Aber ihr glaubt gar nicht, was mir in der Zeit alles eingefallen ist, was ich noch zu tun habe. Und ach, das war nicht gut, ne? Trost in seelischen Nöten, das brauchen, müssen wir Männer auch lernen. Das ist ein Bedürfnis. Und das will ich nur noch im Überblick zeigen, dann schließen wir. In praktischen Belangen, wenn wir über die leiblichen Bedürfnisse sprechen, im Haushalt helfen, ihr die Kinder abnehmen, Entspannungszeiten gönnen. Ihr glaubt nicht, ich habe einmal erlebt, dass mich meine Frau auf den Spielplatz geschickt hat, weil es ihr nicht gut ging und ich musste abends eine Bibelstunde halten und ich bin mit so einem Gesicht auf den Spielplatz gegangen. Das habe ich später bereut. In Mannheim ist das gewesen. Da saß nämlich eine Frau plötzlich neben mir, die war sowas von suchend, dass sie schon am nächsten Sonntag in unserem Gottesdienst saß und 6 Wochen später hat sie sich bekehrt. Das wird nicht immer so sein, ja, aber geh nicht widerwillig, wenn deine Frau dich mit den Kindern auf den Spielplatz schickt. Körperliche Liebe. Das ist nicht unser Thema in diesen Tagen, aber ihr wisst alle, das gehört auch zum Eheleben und da wünscht sich jede Frau auf der Welt Rücksichtnahme und Zartheit. So, ich schließe mit einer Umfrage von Willard Harley, hat glaube ich mit dem Motorrad nichts zu tun, ist ein anderer und der hat eine Umfrage gemacht unter 2200 Frauen und hat sie gefragt, was wünschst du dir von deinem Mann am meisten? Und ihr lieben Ehemänner, könnt ihr nochmal die Löffel ganz weit aufspannen, ja. Und schaut mal, ich weiß, das war in Amerika, aber glaubt ihr, dass die Frauen da so viel anders sind wie in Deutschland, Russland, Italien, Argentinien? Ich glaube nicht, ja. Schaut, an 5. Stelle stand Familiensinn. Muss ich ehrlich sagen, meine Frau war ihr immer sehr wichtig. Finanzielle Versorgung. Da gibt es so Experten, die kaufen neuen Laptop und neue Smartphone und die Frau weiß nicht, wie sie die Kinder satt kriegen soll. Ja? Finanzielle Versorgung, ehrliche Offenheit, das ist keine Doppelung. Manche Männer sind nicht ehrlich und manche sind nicht offen. Die Frau ist ihnen zu stark, dann drücken sie sich irgendwie vorbei an ihr, machen viele Dinge heimlich. Ehrliche Offenheit wünscht sie sich. Dann war klar, dass Kommunikation weit oben stehen würde. Weit oben, aber was kann das Ganze noch toppen? Liebevolle Zuneigung. Und das wünsche ich mir von meiner Frau auch am meisten. Bei uns Männer, da sind ganz andere Sachen, die stehen hier gar nicht, ja, die da bei uns kommen würden. Aber jetzt bleiben wir mal bei den Frauen. Schaut mal bitte, liebevolle Zuneigung, dass das Herz des Mannes ihr in Liebe zugeneigt ist. Und ihr lieben Männer, das können wir nicht vorspielen. Das merkt eine Frau, ob das echt so ist oder nicht. Liebevolle Zuneigung. 5 große Bedürfnisse und wir schließen. Ich gebe euch noch ein paar, 2 Fragen mit auf den Heimweg, weil ihr durftet ja eben nicht den Ellbogen benutzen und so weiter, aber ihr könnt im Auto auf dem Heimweg oder heute Abend im trinkt noch ein Glas Saft oder Wein oder was ihr trinkt, ja, und dann denkt ihr über diese Fragen nach. Welches Bedürfnis wurde in der letzten Zeit oder überhaupt in unserer Ehe nicht gestillt? Oder, noch besser, welche konkreten Schritte wollen wir uns vornehmen, damit dieser Mangel ausgefüllt oder wieder ausgefüllt wird? Und liebe Ehefrauen, darf ich das als allerletztes sagen? Bitte geht jetzt ja nicht nach Hause und sagt zu eurem Mann, hast du gehört, was er heute Abend gesagt hat? Wie oft habe ich dir das schon? Und so weiter. Ja? Das brauchst du nicht. Bitte mach das nicht so. Wenn du Mangel empfunden hast, du Schmerz verspürst, sag es, sag, weißt du was, an dem Punkt muss ich dem Mann wirklich recht geben. Ja, das empfinde ich wirklich so. Aber klag bitte deinen Partner nicht an, auch du deine Frau nicht an. Sprecht darüber, äußert euer Bedürfnis und macht vor allen Dingen konkrete Schritte, wie das besser werden kann. Je mehr ihr als Eheleute über die Vorträge sprecht, die ihr jetzt hört, desto mehr kann man umsetzen, weil wenn das alles nur so abgenickt wird, muss sich nicht viel ändern in unserem Leben. Und wir wollen doch mehr in das Bild Jesu Christi umgestaltet werden und ihm ähnlicher werden. So, ich darf euch noch ein paar Bücher zeigen und dann schließe ich mit Gebet. Heute Abend haben wir gehört, dass Gott uns geschaffen hat. Das wusstet ihr schon vorher, das ist mir klar. Aber die biblische Lehre von Gott ist ein sehr wichtiges Buch, was ich mit großem Gewinn gelesen habe. Und vor einiger Zeit hat eine Bibelschule in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen, ich verrate aber nicht, welche das war, 140 Stück von diesem Buch bestellt. Und ihr könnt euch denken, warum? Weil das Buch so schlecht ist, ja. Haben Sie gedacht, das geben Sie allen Ihren Schülern? Nein, natürlich nicht. Ernst Mayr, das war einer der beiden Gründerväter. Gestern Abend habt ihr die 10 Kennzeichen echter Liebe von ihm gehört. Die biblische Lehre von Gott, ein ganz, ganz sauberes und profundes Buch über Gott, wer ihn besser kennenlernen will, die Brüder, die am Wort dienen. Vorhin kam mal das Stichwort Evolution. Vielleicht kennt ihr die Bücher von Werner Gitt schon alle vorwärts und rückwärts, aber hier ist Willenow, das ist sein Freund, der hat auch mit dem Studer aus der Schweiz ein Buch geschrieben, Evolution und Schöpfung im Licht der Wissenschaft. Sehr gut, sehr verständlich. Ich bin kein Naturwissenschaftler. Ich konnte das ohne Mühe verstehen, weil Sie es so gut populärwissenschaftlich dargelegt haben. Das Wort Identität stand auch zweimal auf der Folie. Ich habe vor einigen Jahren lange über diesem Thema gearbeitet. Es hat mich sehr interessiert und ich wollte kein Buch schreiben, ich wollte nur Vorträge ausarbeiten, aber als ich sie dann gehalten hatte, haben mich Leute ermutigt daraus, auch dieses Buch zu machen, haben wir dann gemacht. Echte Identität, wie Lebensprobleme gelöst werden können. Das Beste in dem Buch ist der Anhang, nämlich von Arnold Fruchtenbaum, der ist wirklich genial. Manchmal ist das Vorwort das Beste in einem Buch, ja, und manchmal ist der Anhang, hier in diesem Fall der Anhang, 33 Aspekte unserer Identität in Christus. Hier ist was ziemlich Neues, das gibt es noch nicht lange, liebe Männer. Wir haben eben auch Mann und Frau gegenübergestellt. Hier ist ein Buch für die Männer. Mein Freund Thomas Lange hat das geschrieben, Achtung, Männerlügen, ein ermutigendes Plädoyer für echtes Mannsein. Ein Vater von 5 Kindern und bei mir im KFG-Vorstand tätig, brennt für das Werk des Herrn, schon sein 5. Buch, das er geschrieben hat. Wirklich ein begabter junger Bruder, Thomas Lange, Achtung, Männerlügen. Schaut hinten auf der Rückseite, da seht ihr, welche Themen, 15 Themen behandelt er, die kann ich jetzt nicht alle aufzählen. Dann zum Thema Frau, meine Silvia hat dieses Buch geschrieben, ihr 2. das sie geschrieben hatte vor vielen Jahren, schon weiß nicht wie viel der Auflage, Lass mich zu deiner Ehre leben. Hier beschreibt sie den Dienst und das Leben der Schwestern zuerst in Ehe und Familie und dann auch in der Gemeinde, in der Reihenfolge. Und ich glaube, dass es wirklich helfen könnte, wenn Schwestern das lesen. Und noch ein letztes, will euch nicht überstrapazieren. Meiner Frau ging es nicht gut, habe ich vorhin gesagt. Da waren dunkle Stunden. Da hat sie 5 Jahre lang die Flügel hängen lassen, eine schwere Zeit. Unsere Kinder waren noch relativ klein. Aber als sie da durch war, Gott sei Dank, dann hat sie dieses Buch geschrieben, Dunkle Stunden in der Nachfolge. Hier geht es um das Thema Depressionen. Das kommt nicht so deutlich aus dem Cover hervor, deswegen sage ich es dazu. Es geht hier um das Thema Depressionen, nicht depressive Verstimmungen, das hat jeder mal. Aber wenn hier Frauen sind, die auch schon an wirklichen Depressionen gelitten haben, das Buch könnte euch sehr helfen. Ich kriege immer Feedbacks, wo mir Frauen danken und sagen, sag das bitte deiner Frau. Das Buch hat mir sehr geholfen. Darüber freuen wir uns natürlich dann ganz besonders und danken dem Herrn dafür. Danke für eure Geduld und für eure Aufmerksamkeit. Wie ich gesagt habe, wir wollen noch mit Gebet schließen. Wir neigen uns zum Gebet. Treuer Gott und Vater, wir wollen dir heute Abend zuerst dafür danken, dass du unser Schöpfer bist. Und das glauben wir und das bekennen wir hiermit. Und wir danken dir, dass du alles wunderbar gemacht hast, auch die Verschiedenheit von Mann und Frau im Wesen und in den Bedürfnissen. Und es hat einen Sinn, es soll sich gut ergänzen, es soll ein harmonisches Ganzes werden mit Christus in der Mitte. Und ich danke dir, Herr, wo hier Ehepaare sind, die das so erkannt haben und daran arbeiten, dass es noch schöner wird in ihrer Ehe, noch mehr zu deiner Ehre. Und Herr, hilf du, dass wir nicht kämpfen, nicht den anderen anders machen wollen, so wie wir ihn gerne wollen, sondern dass wir wirklich ihn höher achten als uns selbst. Wir haben gehört, das können wir nicht von uns, das haben wir nicht in unserem Blut, sondern das muss durch Christus in unser Leben kommen, durch seinen Geist. Und so wollen wir dich bitten, Herr, dass davon etwas in unserem Leben zu sehen ist, bei uns Verheirateten und auch bei den Singles. Darum bitten wir dich heute Abend in besonderer Weise. Amen.